Ich lese einen Text aus Jesaja 35, die Verse 3 bis 10. Und wer gerne mitlesen mag, der kann jetzt aufschlagen. Jesaja 35, die Verse 3 bis 10. Stärkt die schlaffen Hände und festigt die wankenden Knie. Sprecht zu denen, die tief beunruhigt sind. Seid stark und fürchtet euch nicht. Seht doch, die Rache und die Vergeltung unseres Gottes kommt. Er wird kommen, um euch zu retten. Dann werden die Augen der Blinden und die Ohren der Tauben geöffnet. Der Lahme wird springen wie ein Hirsch und der Stumme wird jubeln. Denn aus der Wüste entspringt eine Quelle. Ströme bewässern die Steppe. Luftspiegelungen werden zu echten Seen und das durstige Land zu sprudelnden Wasserquellen. Gras, Binsen und Schilf blühen, wo einst Schakale hausten. Durch die Wüste führt dann eine Straße, die die heilige Straße genannt wird. Kein unreiner Mensch wird darauf wandern, denn sie ist nur für sein Volk bestimmt. Wer auch immer auf diesem Weg geht, wird sich nicht verirren. Selbst der Einfältige wird darauf nicht fehlgehen. Löwen wird es dort nicht geben. Kein wildes Raubtier wird diesen Weg betreten. Nur die Erlösten werden darauf gehen. Diejenigen, die vom Herrn erlöst wurden, werden zurückkehren und jubeln nach Jerusalem kommen. Ihr Gesicht spiegelt unendliche Freude wider. Freude und Glück werden bei ihnen einkehren. Kummer und Seufzen werden vor ihnen fliehen. Ja, die Adventszeit. Die Adventszeit, weiß nicht, so in der säkularen Welt, da ist es oft so die Zeit der Familie. Da, wo man dann auch sich gegenseitig beschenkt. Und man versucht auch immer wieder Ruhe zu finden, die aber irgendwie nicht existiert, weil man ständig irgendwie unterwegs ist, um etwas zu besorgen. Man geht auf den Weihnachtsmarkt und hat ganz viele Termine plötzlich, weil Weihnachtsfeiern da sind und die Ruhe kehrt doch nicht ein, wie man sich es vielleicht vorgenommen hat. Es gibt viel Essen. Und ja, man möchte einfach Gemeinschaft haben. Das ist so bei den meisten so der Fall, die so in meinem Bekanntenkreis sind, das ist so die Adventszeit. Aber Adventszeit im eigentlichen Sinne, das hat Max vorhin schon sehr deutlich gemacht, es ist die Zeit, wo Jesus kam, wo Jesus kommt, auch heute noch, und dass er auch wiederkommen wird. Also man richtet sich aus auf Gott, auf Jesus, und man richtet sich auf, dass er halt eins gekommen ist und dass er einen heute noch begegnet, aber auch, dass er wiederkommen wird, und zwar als Jesus und der, der auf dem Richterstuhl sitzt. Und der Prophet Jesaja erinnert uns heute daran, dass das zu diesem Kommen Christi oder das Kommen Gottes auch dieses Gericht gehört. Die Rache und Vergeltung unseres Gottes kommt, heißt es in unserem Vers. Die Übertragungsbibeln, zum Beispiel die Hoffnung für alle, die schreibt dann, jetzt wird er euren Feinden alles Unrecht vergelten, das sie euch angetan haben. Es kommt keine Gerechtigkeit, ohne dass Dinge zurechtgebracht werden. Ohne dass Unrecht gestraft oder ausgeräumt wird. Der kommende Gott ist der richtende Gott. Und das ist für Jesaja eine gute Botschaft, eine frohe Botschaft. Und warum ist das eine frohe Botschaft für Jesaja? Wir müssen uns da einmal die Lage der Israeliten damals vorstellen. Und zwar ist Israel immer ein Spielball von Großmächten geworden. Ringsum Israel herum gab es immer wieder andere Länder, andere Kulturen, die haben auf Israel eingewirkt. Und dann gab es noch diese ganz großen Mächte, die Assyrer, die Babylonier und so weiter, die auf Israel irgendwie so eingehauen haben. Und da gab es dann oft viele Konflikte. Die Folge waren dann halt, wie gesagt, Konflikte. Menschen wurden unterdrückt. Sie mussten viele Abgaben zahlen, zum Beispiel jetzt in Jesajas Zeit an Assyrien. Und diese Zahlungen waren sehr teuer. Man hatte dann wenig, man verarmte. Man hatte Hunger. Man war plötzlich irgendwie ganz ohne Vermögen, ohne Eigentum vielleicht sogar. Dann gab es aber auch noch irgendwelche Leute, die ihre Macht dann erhalten wollten. Die waren schon irgendwie privilegiert, irgendwie in Israel. Und jetzt, wo so schwierige Zeiten sind, wollen sie alles für sich haben. Und da hat der Schwächere weniger Glück, denn er wird unterdrückt und der, der mehr Macht hat, der reißt sich das an. Und dann entsteht eine Klassengesellschaft. Es gibt die nicht so Guten, die Armen, vielleicht die Kranken und dann gibt es die gut Situierten, die, die viel Vermögen haben und die, die ganz viel Besitz haben. Und Gott spricht durch Jesaja, dass er diese Unterdrückung sieht. Er sieht die Not, er sieht die Armen, die Kranken, er sieht die Verzweifelten, denen, die halt Durst haben. Und denen soll es wieder gut gehen. Weil Gott für Gerechtigkeit sorgen wird. Er wird es ausgleichen. Gott greift ein, er sieht diese Not dieser Menschen. Und die Unterdrücker werden dann zur Rechenschaft gezogen. Rache und Vergeltung. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber so diese Worte stoßen doch schon ein bisschen auf. Es ist ein ungutes Gefühl, wenn man von Rache spricht. Es soll doch lieber alles schön sein. So grundsätzlich. Alles soll harmonisch laufen, ohne Tumult, ohne Konflikte. Nur die Sonne soll scheinen. Aber wir dürfen nicht unsere Augen vor der Sünde verschließen. Gott sieht nämlich auch Sünde. Er verschließt seine Augen nicht. Und wenn kommt, dann wird er richten. Er wird diese Sünde aus dieser Welt nehmen. Und wir sehen diese Welt. Es gibt viel Unrecht. Vieles wird durch staatliche Gerichte vielleicht so ein bisschen ausgeglichen. Aber sie sind auch nicht irgendwie gerecht. Es gibt ganz viele Menschen, die bekommen Recht gesprochen, aber ob das Gerechtigkeit ist? Nicht unbedingt. Recht bekommen ist nicht immer gleich Gerechtigkeit. Und vieles bleibt dann ungesühnt. Und vor allem bleibt ungesühnt das, was im Verborgenen liegt. Das, was nicht so viele Menschen sehen. Vielleicht auch nur ich und jemand anderes. Dass, wenn ich jemanden anderen verletze oder der andere mich verletzt und das nicht zur Sprache kommt. Wenn ein Ehemann eine Ehefrau verletzt oder umgekehrt. Wenn die Schwiegermutter ihre Schwiegertochter Unrecht tut oder umgekehrt. Und wenn ein Christ einem anderen Christen Unrecht tut. Ungeklärte Konflikte. Hass. Verbitterung, schlechtes Reden, all das, das will Gott eigentlich nicht. Und das soll ausgeräumt werden. Andere Situation, es gibt Staaten, die Unrecht tun. Wir lesen es immer wieder in den Zeitungen, in den Nachrichten, hören wir es. Es gibt Staaten, die gegen Menschen sind, die anders denken, die plötzlich kritisch sich der Regierung gegenüberstellen und dann werden die inhaftiert. Die Opposition, die in diesem Land ist, die wird angegangen. Oder andere Religionen, Kulturen werden diskriminiert oder verfolgt. Und davon lesen wir. Und es sind nicht einzelne Länder, es sind viele Länder. Und egal wie groß oder klein das Unrecht gegenüber einen oder mehreren Menschen ist, wer Unrecht tut, der sündigt gegen Gott. Gott sieht nämlich dieses Unrecht. Gott sieht die Menschen, die leiden. Und er will nicht, dass Menschen leiden. Und ihnen soll Gerechtigkeit widerfahren. Wir feiern Advent. Und es reicht eben nicht zu sagen, dass das Licht und das Heil kommt. Denn wenn das Licht kommt, wird nämlich auch das Böse und das Unrecht aufgetan. Was predigt Johannes der Täufer zum Advent? Kehrt um, Gott kommt zum Gericht. Gott lässt sich seine Gerechtigkeit nicht nehmen. Und er lässt sie sich auch nicht von uns nehmen. Und da müssen wir uns auch mal vor Augen halten, auch unsere Taten werden einst beurteilt werden. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, dass Christen vor dem Richterstuhl Jesu offenbar werden. Auch wir werden einst davor stehen. Die gute Nachricht ist, aber die, die an Jesus glauben, werden dann trotzdem gerettet. Gott schafft Gerechtigkeit. Es kommt also die Zeit, in der das Unrecht, welches mir angetan wurde, ausgeräumt wurde. Das, wo Menschen mich zu, ja, vielleicht sogar einem seelischen Krüppel gemacht haben. Das, wo sie mich lahm gemacht haben, wo sie mir in meiner Seele die Beine gebrochen haben. Wo sie mir das Augenlicht nahmen und ich jetzt nur noch Dunkelheit sehe. Das wird genommen und ich kann wieder aufrecht stehen. Ich kann wieder sehen, ich kann hören und ich kann sprechen, so wie der Text es sagt. Aber das alles entscheidet sich nur an der Beziehung zu Jesus. Alle, die Jesus annehmen, gilt dieser ermutigende Vers von Jesaja. Seid stark und fürchtet euch nicht. Seht doch, die Rache und die Vergeltung unseres Gottes kommt. Er wird kommen und euch retten. Er wird kommen und euch retten. Gottes Ziel, muss man jetzt auch sagen, ist nicht das Gericht, auch wenn ich damit jetzt angefangen habe. Gottes Ziel ist was anderes. Und Martin Luther hat das so ausgedrückt, Gericht ist nicht die eigentliche Tat Gottes, es geschieht hinter seinem Rücken, wenn er das Heil aufrichtet. Ziel Gottes ist immer Heil. Es ist das Friedensreich Gottes. Er kommt und will Rettung bringen. In der Wüste wird es Wasserquellen geben, so wie es in unserem Text heißt. Lahme werden laufen können, Taube werden hören, Stumme werden singen können, sie werden jubeln und Blinde werden sehen. Gott befreit von diesen Beeinträchtigungen. Er stellt alles wieder her, so wie es eigentlich sein soll. Und die Geretteten kommen zurück nach Jerusalem, dort, wo sie hingehören. Und sie werden sich freuen und sie werden keinen Kummer mehr haben. Sie werden nicht mehr traurig sein. Israels Lage, wie schon gesagt, zwischen diesen Großmächten. Assyrien, diese Großmacht, die auf Israel eingeprescht hat. Sie haben auch einen Teil von den Israeliten deportiert, umgesiedelt. Nicht, weil die Israeliten das wollten, sondern es wurde zwangsdeportiert. Und die Leute, die weg waren, die hatten auch eine Sehnsucht nach Hause. Sie wollten wieder zurück nach Jerusalem, nach Israel. Und diese Prophetie von Jesaja, die hat ein Versprechen gegeben. Ja, ihr kommt zurück. Ihr werdet eines Tages jubeln. Und wir können sagen, Gott sei Dank, es ist geschehen. Die Bibel berichtet dann irgendwann, ja, sie kommen zurück. Jubeln werden sie aus der Gefangenschaft zum Tempelberg, zum Berg Zion zurückkehren. So heißt es im Predigttext. Gott kommt zur Rettung und er hat sein Wort gehalten. Er hat es gehalten. Doch ist nicht alles erfüllt worden. Es geht nämlich auch weit über diese Heimkehr der Israeliten hinaus. Es gibt Andeutungen auf den Retter, auf den Messias. Und als Johannes, der Täufer, später aus dem Gefängnis zu Jesus ein paar Leute schickt und die fragen ihn etwas. Und so heißt es in Matthäus Kapitel 11, bist du der, der kommen sollte? Bist du der Retter, der versprochene Retter? Da antwortet Jesus ihm mit diesen Worten Jesajas. Geht hin und sagt Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium gepredigt. Selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Also Jesus sagt von sich selber, dieses Wort Jesajas ist auch mit ihm erfüllt worden. Aber auch nur stückweise. Mit Jesus hat sich ein Teil dieser Prophetie auch wieder erfüllt. Die Heilszeit, dieses Friedensreich ist angebrochen. Das Reich Gottes ist angebrochen. Manchmal geht es mir auch so wie die damaligen Israeliten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal hat man diese Durststrecken. Man fühlt sich wie in der Wüste, irgendwie auf karges Land. Man fühlt sich auch vielleicht mal blind oder einfach irgendwie niedergeschmettert, lahm. Und dann tut dieses Wort gut. Es wird eine andere Zeit kommen. Und mit Jesus ist diese Zeit schon angebrochen. Aber diese vollständige Wiederherstellung, die dort versprochen wird, die ist noch nicht vollumfänglich. Aber es wird kommen. Und das gibt Mut. Und wir können es auch heute noch erfahren. Heute können wir auch erfahren, weil wir auch glauben, Jesus wirkt noch in dieser Gegenwart, im Hier und Jetzt. Und da, wo Menschen in ihrer inneren Wüste plötzlich Wasserfälle haben, wo da Wasser sprudelt, da ist Gott. Da, wo Menschen wieder aufgerichtet werden, da ist Gott. Dort, wo Verletzungen geheilt werden, da ist Gott. Bildlich gesprochen, da, wo halt Lahme gehen können, Blinde sehen, Taube hören und Stumme reden können. Und Gott zeigt sich dann immer wieder in diesem Wirken. Und irgendwann, das ist ja die Hoffnung, wird es diese vollständige Wiederherstellung geben. Und so heißt es auch in der Offenbarung dann vom Johannes, dann wird Gott abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerzen wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Dann werden Trauer und Sorge für immer vorbei sein. Dann gibt es wirklich keine Probleme mehr. Dann gibt es nicht mehr das, was mich niederdrückt. Und es gibt auch keine Unterdrücker mehr, die mit Löwen oder mit irgendwelchen Raubtieren beschrieben sind. Ich werde nicht mehr von anderen Menschen niedergeschlagen werden. Und es wird mich auch eine Situation nicht mehr niederschlagen. Keine Krankheit, kein Unrecht, kein Stress oder sonst irgendwas, was mir immer wieder widerfährt, noch in dieser Welt. Und Jesaja sieht einen Weg. Es ist ein Prozess, auf dem wir uns befinden. Und dieser heilige Weg, wie ihn Jesaja nennt, da wird kein Unreiner sein. Ihn wird kein Unterdrücker, wie ich eben schon gesagt habe, kein brüllender Löwe wird da sein, der auf uns lauert. Dieser Weg, er wird sicher sein. Und Jesus sagt von sich selber, dass er dieser Weg ist. Ich bin der Weg. Ich bin der Weg, denn ich bin die Wahrheit und das Leben. Einen anderen Weg zum Vater gibt es nicht. Und Jesus ist dann, so kann man jetzt gut schlussfolgern, ist kein geografischer Weg. Man kann nicht so mit meinen leiblichen Beinen einfach so auf Jesus herumlaufen, sondern das ist was Spirituelles. Man muss ihm nachfolgen. Man muss das tun, was Jesus von uns möchte. Also seinen Willen. Man muss sich seiner Herrschaft unterziehen. Man muss zu ihm gehören. Man muss ihm vertrauen. Und das ist dieser Weg. Und das ist dieser Weg zum Friedensreich dann. Diese vollständige Wiederherstellung. Auf dem Weg gehen ist etwas Aktives, was man macht. Es ist nicht etwas Passives. Man könnte natürlich irgendwie in einen Zug einsteigen und sich einfach hinsetzen und abwarten, bis man angekommen ist. Und während man fährt, kann man einfach am Handy datteln, sich Kopfhörer aufsetzen, Musik hören oder sonst irgendwas machen. So. Da ist man aber ziemlich passiv. Man konsumiert vielleicht nur noch oder man schläft. Man macht nichts. Aber auf einem Weg gehen ist etwas Aktives. Wenn ich also zum Ziel kommen möchte, muss ich gehen. Und Glaube bedeutet, sich mit Jesus auf diesen Weg machen. Und darum nannten sich auch die ersten Christen, die des Weges sind. Die, die auf dem Weg sind. Und es gibt auch eine Gemeinde in Berlin, die hat das für sich so auch aufgenommen. Die heißt Gemeinde auf dem Weg. Ganz einfach. Und die hat sich zum Ziel gemacht, ja, wir wollen mit Jesus gehen. Wir wollen das praktisch in unserem Leben umsetzen. Wir wollen uns seiner Herrschaft unterziehen. Wir wollen seinen Willen tun. Wir wollen ihm glauben, was er uns zuspricht. Aber was heißt das denn jetzt? Was muss man denn aktiv machen? Nochmal, also es waren jetzt so ein paar Schlagwörter, die ich einfach genannt habe. Aber es wird ganz konkret im Jesaja-Text. Stärkt die schlaffen Hände und festigt die wankenden Knien. Sprecht zu denen, die tief beunruhigt sind. Seid stark und fürchtet euch nicht. Seht doch, die Rache und Vergeltung unseres Gottes kommt. Er wird kommen, um euch zu retten. Die Botschaft, die Jesaja macht, ist auch eine Aufforderung an uns. Eine Aufforderung, die nicht nur mir gilt, sondern auch anderen Menschen. Also müssen wir diese Botschaft, die Jesaja hat, auch anderen Menschen zukommen lassen. Er sagt es zu denen, die beunruhigt sind. Geht zu denen und sagt ihnen, Gott ist da. Er will euch retten. Das möchte Jesaja. Das ist das Ziel. Also es gilt nicht nur für uns, sondern auch für die, die dieses Wort noch nicht gehört haben. Die sollen etwas sehen. Die sollen etwas vor Augen gemalt bekommen, damit sie wieder Hoffnung gewinnen. So wie die Israeliten damals auch Hoffnung gewonnen haben, als Jesaja dieses Prophetenwort denen gesagt hatte. So. Es gibt eine Geschichte von Florence Kettwig. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Das ist eine Sportschwimmerin und die hat 1952 an der kalifornischen Küste einen Rekord aufgestellt, aber den musste sie zweimal anlaufen. Das erste Mal, sie wollte von einer Insel ans Festland schwimmen und das sind 34 Kilometer. So, das ist schon mal ganz gut, ne? 34 Kilometer im Pazifik zu schwimmen, das macht man nicht einmal so. Und sie ist geschwommen. Und damit das auch alles sicher ist, waren da Beiboote und die haben dann immer kontrolliert, geht's ihr gut. Und die haben dann auch mit Schießgewehren immer die Haie vertrieben. Aber dann irgendwann kam ganz dichter Nebel auf. Ganz, ganz dichter Nebel. Und sie konnte nicht mehr sehen. Sie ist geschwommen und sie wusste nicht, wie weit ist es noch? Und dann hat sie irgendwann gesagt, ich will ins Boot. Ich möchte jetzt nicht mehr. So ungefähr nach 15 Stunden schwimmen. Und dann steigt sie ins Boot und 5 Minuten später ist sie am Festland mit dem Boot. Sie war nur 800 Meter entfernt. Einige Zeit später hat sie den Versuch nochmal gemacht. Und gleiche Situation, es kam wieder dichter Nebel auf. Und diesmal war ihre Mutter auch mit an Bord dieses Beibootes und sie hat immer gesagt, du schaffst es, du bist gleich da. Und sie hat dann am Ende gesagt, als die Reporter sie gefragt haben, was hat sie eigentlich dazu gebracht, das diesmal zu schaffen, obwohl es die gleiche Situation gewesen ist, denn sie hat es geschafft. Und zwar in einer Rekordzeit von 13 Stunden und ein paar Minuten. Und sie hat sogar ihren männlichen Kollegen, der damals auch einen Weltrekord gemacht hat, der auch nur ein paar Minuten länger gebraucht hat, überboten. Oder unterboten, sagt man, ne? Unterboten. Genau, also sie war schneller als ihr männlicher Kollege damals. Und sie hat gesagt, das, was meine Mutter zu mir gesagt hat, du wirst es schaffen, hat mir ein Bild von meinem inneren Auge gemalt. Und sie hat das Festland gesehen. Und das stärkt einen, das gibt einen Hoffnung. Und so sollen wir auch anderen Menschen eine Hoffnung vor Augen malen. Und da ist jetzt so mal die Herausforderung an uns, jetzt auch in der Adventszeit. Wen kennen wir, der gerade Hoffnung braucht? Wer ist denn gerade bei uns in unserer unmittelbaren Umgebung? Wer ist da, der gerade niedergeschmettert ist? Wem kannst du sagen, Jesus rettet dich? Und den könntet ihr zum Beispiel am 24. jetzt zur Christfestbar einladen. Aufgabe für euch. So, am 24. hat jeder einen mitgebracht. Gute Herausforderung. Also Gott kommt zum Gericht, das habe ich gesagt. Aber das Gericht ist seinem Sohn, also Jesus Christus, übergegeben. Und das Urteil, wer dann in diese Ewigkeit leben wird, das wird sich dann auch an der Beziehung zu Jesus Christus entscheiden. Und da entscheidet sich auch Rettung. Und Jesus spricht dann auch, wer mein Wort hört und glaubt, der glaubt auch dem, der mich gesandt hat. Der hat das ewige Leben dann und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben durchgedrungen. Und das möchte ich euch auch zusprechen. Wenn ihr das glaubt, habt ihr Rettung erfahren. Amen.